Ja, da ist er wieder, der Copper Monkey Podcast. Schön, hast du heute wieder eingeschaltet. Los ist zu. Wenn wir wieder über Change, Veränderungen, Transformation in und an Systemen schwätzen. Und weil es dir gefallen hat, weil du inspirierend gefunden hast, ist sie heute wieder da. Christine Traut, die Mentorin, die Lego Serious Playerin und die VUCA-Expertin. Heute reden wir weiter. Wir haben letztes Mal so ein bisschen oberflächlicher über das Thema Change allgemein geredet mit ihr. Und das wollen wir jetzt vertiefen mit Change in Systemen. Das Thema, das gerade Marc und mich beschäftigt. Die Transformation, der Change, der Wandel in und an Systemen. Christine, schön, bist du auch heute wieder bei uns.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was mich schon viele Jahre beschäftigt. Von daher freue ich mich sehr, mit dir heute darüber reden zu können.
Und ich bin ja so, so gespannt über deine Meinung, weil ich ja manchmal mir ein bisschen vorkomme wie ein junger Hund in so einem Rudel von jungen und alten Hunden, weil ich glaube, Change und der Wandel im System ist immer möglich. Es braucht genug Passion, genug Leidenschaft und es ist immer möglich. Jetzt habe ich das Gefühl, dass du das vielleicht nicht ganz so siehst. Und da bin ich sehr gespannt. Meine These ist, Wandel, Change, immer möglich. Systeme sind quasi geboren, zum verändert werden. Wie siehst du das, Christine?
Danke für die Steilvorlage. Ich habe das lange Jahre auch so gesehen, Raffi, und habe es auch so gelebt, bis mein kluger Schweizer Mann immer mal wieder abends nach Tränen von mir auf der Couch gesagt hat, na, hast du wieder versucht, das System zu verändern? Und ich war wieder mit dem Kopf vor die Wand gelaufen, indem ich was anders machen wollte und das nicht möglich war. Ich mache dir ein Beispiel ich komme aus der Finanzindustrie und hatte dort mit sehr vermögenden Kunden zu tun. Und dann hatte mir irgendwann mal ein Chef gesagt, dass also nicht von mir erwartet wird, dass ich wirklich so kundenorientiert arbeite, wie ich das gerne wollte und auch sehr viel Erfolg hatte damit, sondern dass es um schnellen Umsatz, um schnelles Geld ging. Und das ist aber für mich in Finanzsystemen schwer möglich, wenn man nicht eine gute Beziehung hat, wenn man nicht eine gute Verbindung hat zum Kunden. Und da wollte ich eigentlich investieren, aber man hat mich schlussendlich nicht gelassen. Es stand aber in jeder Broschüre, Raffi. Es stand überall. Und ich habe ihm dann die Broschüre hingelegt und habe gesagt, aber hier steht's doch. Hier steht doch, dass wir das machen. Und dann hat er gesagt, ja, aber das gilt hier nicht. Und da war ich an so einem Punkt, wo ich abends dann gesagt habe, hey, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Und ich weiß noch, wie er mich getröstet hat und gesagt hat, und du hast wieder versucht, das System zu verändern. Und irgendwann, Raffi, ehrlich, habe ich es aufgegeben. Ich habe aber einige systemische Ausbildungen gemacht und habe mich damit auch theoretisch beschäftigt und auch gerade heute nochmal als Vorbereitung noch ein bisschen recherchiert. Und zwar habe ich was ganz Spannendes gefunden. Wir gehen davon aus, dass wir, also es gibt ein ganz tolles Buch, das habe ich auch mitgebracht heute, das heißt Reinventing Organizations von Frédéric Laloux.
Das verlinken wir in den Shownotes natürlich.
Genau, ist sehr bekannt, also kennen wirklich viele Leute, die sich in dem Thema Organisationsentwicklung aufhalten. Und da habe ich was ganz Spannendes gefunden, und zwar ein Vergleich. Ein Flugzeug, eine Airbus oder ein Boeing ist ein kompliziertes System. Das heißt, es besteht aus Tausenden, Zehntausenden von Einzelteilen, die aber linear miteinander verbunden sind. Also die Schraube mit der Mutter und das Teil, und also so stelle ich mir das vor. Und dann gibt es komplexe Systeme, und bei komplexen Systemen erwähnt er einen Teller Spaghetti. Wenn du an einer Spaghetti ziehst, weißt du nicht, was passiert. Wenn du bei der Boeing eine Schraube lockerst, dann weißt du, was passiert. Also irgendein Ingenieur weiß genau, was passiert, wenn diese Schraube gelockert wird. Bei einem Teller Spaghetti weiß kein Koch, kein Gast, kein Kellner, was passiert.
Ja, ist
jetzt, und er sagt, bitte?
Sorry, nein, ich kann nur fragen, ist jetzt der Corporate, ist jetzt der ein Teller Spaghetti oder ein Boeing?
Sag's mir, was meinst du?
Also ich habe natürlich komplett andere Meinung, als was du gerade sagst, aber doch bin ich noch dazu. Ein Corporate, ist der ein Boeing oder ein Teller? Ja, natürlich ein Teller Spaghetti.
Ja. Yep. Exakt. Und das Problem ist aber, in unserem mentalen Modell von Veränderungen gehen wir von komplizierten Systemen, sprich von Boeings, aus. Aha. Wir gehen davon aus, wenn wir die Schraube schwarz anmalen, passiert das und das in diesem Flugzeug. Und so gehen wir natürlich auch an Veränderungen in unseren Firmen ran. Wenn ich jetzt, ich sag mal, wir machen den und den Teamentwicklungsworkshop und danach passiert erstens, zweitens, drittens. So, und eigentlich wissen wir niemals, was passiert, weil wir wissen schon nicht, wie der Workshop tatsächlich läuft. Und wir wissen vor allem nicht, was hinterher im Transfer, und das ist ja das Spannende, Workshops sind ganz schnell veranstaltet, aber was passiert konkret danach? Was passiert in 4 Wochen danach, in 4 Monaten danach? Und ganz oft erlebe ich in Corporates, dass darauf gar kein, da wird gar nichts drauf verwendet, zu überlegen, was machen wir denn mit dem Wissen, das wir neu erworben haben in 4 Wochen? Was machen wir in 4 Monaten? Was machen wir damit in 4 Jahren? Und der Frederic Laloux, der geht sehr ausführlich auch darauf ein, wenn Menschen, die in Charge sind, sprich CEO-Position oder die Eigner, das ist noch viel wichtiger, sprich in Aktiengesellschaften ist das dann eben der Verwaltungsrat als Vertreter der Aktionäre, wenn die Veränderung wollen, dann ist ganz viel Veränderung möglich. Und ansonsten ist es eben nicht möglich, Systeme komplett zu verändern. Ich meine jetzt zum Beispiel von einem produktorientierten Ansatz zu einem kundenorientierten Ansatz, also solche massiven Veränderungen.
Genau, und das finde ich aber genau der Punkt, oder? Weil ich das Gefühl habe, das ist dezent, oder? Wenn du Veränderung heisst, ja nicht immer eine komplette Veränderung. Also dann ist die Frage, wie ist der Wirkungsgrad von der Veränderung? Ja. Also der komplette Turnaround, Change, wie du vorher gesagt hast, von einer Dienstleistungsorientierung zu einer anderen Orientierung etc. oder dass du plötzlich andere Produkte verkaufst im Sinne von Diversifikation etc. Das ist tatsächlich nicht immer möglich. Aber inkrementell, kleinere Veränderungen, wo durchaus dann könnt gewisse Schneeball-Tipping-Point-ähnliche Veränderungen auslösen. Ich glaube, das ist möglich. Also Veränderung ist oft so ein Mysterium, das die Leute ganz viel reininterpretieren, oder? Und Veränderung ist ja nicht immer Disruption und komplett Turnaround, oder?
Und da fängt es schon an. Eigentlich müssen wir, bevor wir beide weiterreden und dann für deine Zuhörer vor allem definieren, welches Bild hast du von Veränderung und welches habe ich? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, stellt euch mal eine Katze vor, dann haben alle Zuhörer irgendeine Katze vor Augen. Eine Katze ist was sehr Konkretes. Respekt, Freundschaft, Liebe, Veränderung ist was absolut Abstraktes. Das heißt, wir könnten jetzt, glaube ich, eine Stunde dazu zubringen, uns beide zuerst mal klar zu werden, was verstehen wir beide unter Veränderung. Und das ist schon das Erste, wenn also jemand sagt, ich würde das gerne in meiner Organisation prüfen oder ich habe auch die Möglichkeit, weil ich Teamleiter bin, Führungskraft bin, whatever, dann definier erst mal bitte, was du unter Veränderung verstehst. Das war das Allererste.
Und das ist der grosse Punkt, da bin ich auch überzeugt, dass du sagst, oder? Es ist so, es geht dabei, um was ist Veränderung, weil wenn ich nächstes Jahr 15% mehr EBIT erziele, ist das auch eine Veränderung. Ja, das ist absolut. Auch Veränderung. Aber es ist jetzt nicht der kolossale Change. Und ich glaube, also das resoniert, da bin ich mit dir einverstanden. Der Change überhaupt zu definieren, bevor man ihn angeht, ist schon die grosse Schwierigkeit.
Und oft wird Change gleichgesetzt, also im Moment in der öffentlichen Diskussion, und ich verfolge die sehr, sehr intensiv, weil es mich mega interessiert, Change wird oft mit Kulturwandel gleichgesetzt. Und ein Kulturwandel hin zum Beispiel zu einer anderen Führungsstruktur, die bin ich, und da bleibe ich bei der Meinung, die ist nicht von unten möglich. Die muss von oben passieren, die muss von den Eignern sogar passieren. Da reicht es noch nicht mal, wenn es ein eingesetzter CEO ist, also wenn dem der Laden komplett gehört, ist was anderes. Aber in der Regel haben wir ja Systeme, die jemand anderem gehören, sei es Aktionären, Genossenschaftlern oder wem auch immer. Mhm. Und wenn die nicht mitziehen, und ich kann dir auch gleich nochmal begründen, warum, dann wird es nicht passieren. Oder es wird unglaublich harzig und unglaublich anstrengend, aber das, was sich die wünschen, die sich Change wünschen, im Sinne von Kulturwandel, die werden scheitern.
Aber das ist eine sehr spannende Betrachtung, weil das würde eigentlich auch heissen, dass bottom-up das gar nicht möglich ist. Also das spricht ja für eine extrem disziplinarische, old-fashioned Organisation, wo irgendeine Besitzerschaft quasi entscheiden muss und vorgeben muss. Das ist ja entgegen aller Flexibilität, bottom-up, Agilität etc. Nein, es braucht wieder einen Befehlsgeber. Sagst du, damit Change funktioniert?
Ich meine nicht Befehlsgeber, also in dem Buch auf der gleichen Seite, wie gesagt, ich kann dir nochmal die Seitenzahl auch angeben, steht, dass wenn ein komplexes System, ich wiederhole nochmal, der Teller Spaghetti verändert werden soll, nicht die Boeing, das komplizierte System, dann braucht es von den Führenden eine neue Haltung. Eine Haltung, wir hatten vorhin schon mal Vertrauen, Entschlossenheit steht hier, dass Bereitschaft, dass es auch nicht planbare Dinge entstehen können. Du weißt das selbst vom Lego Serious Play. Es kann in Workshops Dinge geben, die hast du vorher nicht einkalkuliert. Bei aller Erfahrung, bei allem, was man an Know-how im Raum hat, kann es sein, ich würde mal ein Beispiel, ein simples, dass sich einer komplett verweigert. Der macht komplett nicht mit. Und da kannst du große Irritationen auslösen und das kannst du nur auch als Coach, als Trainer nur bedingt auffangen. Du kannst die anderen arbeitsfähig halten, da gibt es alles, das geht alles. Aber es können immer Situationen passieren, die nicht vorhersehbar sind. Und das ist mir recht bewusst geworden. Ich habe noch was anderes gefunden, einen Artikel auch, der mir heute empfohlen wurde zu dem Thema. Kann ich dir dann auch schicken, der ist öffentlich zugänglich im Internet. Und der sagt, der Grund dafür ist, wenn du Leute hast in Systemen, die was anstoßen, was verändern wollen, hast du immer die Gegenspieler auch, nämlich die, die bewahren wollen, die nicht wollen, dass sich was verändert.
Mhm. Da gibt es ja aus dem Trauerprozess, die Veränderung steht nach Kübler-Ross, auch sehr spannend, wo es ja immer durch das Tal der Tränen, durch Ablehnung etc. geht. Aber hast du nicht das Gefühl, gerade die, du jetzt gesagt hast, die Bewahrer, oder? Wenn die vielleicht durch ganz viel Passion inspiriert sind und der, wo sie, oder die Person oder die Personengruppe, wo der Bewahrer inspiriert, nicht nur das vorlebt, sondern sie auch in einem spiegelneuronenartigen Prozess kann auf seine Seite gewinnen, durch das dann ein bis heutiger Verwahrer, Bewahrer sozusagen, durch Sympathie, durch Nähe, durch echte Beziehungspflege eben sich dann überzeugen lassen kann, bottom-up, von einem potenziellen Wandel und die Reise dann doch mitgeht.
Ja, das geht, wenn du eine kritische Masse hast. Es braucht eine gewisse kritische Masse. Ich habe eine Grafik dazu hier im Schrank, die kann ich gleich noch raussuchen. Ich meine, es müssen mindestens 20% oder mehr sein, die bereit sind, diesen Wandel mitzugehen. Und das hast du oftmals in Firmen nicht, denn die Firmenleitung, die Eigner nicht dahinter stehen.
Mhm. Dann erreichst du die kritische Masse schlichtweg nicht, oder?
Genau. Und ich rede nicht davon, dass man Prospekte früher in vierseitig zum Aufklappen auf dem Tisch hat und morgen hat man sie digital. Ich meine wirklich, wenn ich von Change und Transformation rede, Kulturwandel, andere Formen der Zusammenarbeit, mehr Kundenzentrierung, dann das ist für mich ist das der Change, um den es letztendlich geht, gerade im Moment in vielen Unternehmen.
Hast du das Gefühl, genau, spannend, wir sind ja beide durchaus Vertreter von dem Change, oder von der Transformation von der Kultur. Mal ganz selbstkritisch gefragt, so note to us, zu uns selber, ist nicht ein bisschen ein Trend?
Das ist vielleicht, der Change? Ja? Nein. Ich glaube, die Menschen wollen wirklich was anderes. Also Menschen wollen anders arbeiten. Wir haben in Corona alle gelernt und es ist uns quasi wie auferlegt worden. Du musst jetzt zu Hause klarkommen, du musst alleine arbeiten. Und jetzt soll sich das gerade, also jetzt sind ja einige Firmen, die zurückholen, wo das wieder geändert wird. Ich sage dir ehrlich, in meiner Lebenssituation mit einem relativ kleinen Kind, einer schwierigen Betreuungssituation, ist es viel leichter, dass ich das so organisiere, wenn ich im Homeoffice bin. Ich bin viel loyaler meinem Arbeitgeber gegenüber, weil ich mich dann besser selbst organisieren kann. Wenn ich jetzt einen neuen Job suchen würde und hätte diese Möglichkeit nicht, ich würde diesen Job nicht mehr annehmen.
Okay.
Weil ich einmal erlebt habe, wie gut das für uns ist als Familie, wie wohl es mir damit ist. Ja? Und wenn mir das jemand nicht bietet, ich würde nicht mehr wechseln, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ich erlebe es auch bei Jüngeren, die noch viel weniger bereit sind, da einbußen, weil die kennen es ja gar nicht anders. Wir kennen ja wenigstens noch beide Seiten. Genau. Ja? Aber ich bin es nicht mehr bereit. Vielleicht ist das mal anders, wenn mein Kind älter ist und selbstständiger ist. Aber die nächsten 10 Jahre brauche ich die Situation am besten so, wie sie heute ist.
Okay. Also du glaubst nicht, es ist nur so eine Trendentwicklung, sondern es gibt nicht den Way Back. Oder? Also übrigens wünsche ich mir auch, dass es nicht den Way Back gibt, weil ich sehe, und ich bin auch in der Finanzindustrie tätig, nicht am gleichen Ort wie du, aber auch doch in der Finanzindustrie, und ich sehe dort auch wieder teilweise, und ich finde es auch ein bisschen erschreckend, oder? Der Wunsch zurück zum stationären Office. Und zwar härterweise, oder? Also spannend ist ja, getrieben sind so Gefühle und Gedanken oder Pläne oft durch eigentlich ganz eine alte Denkstruktur, nämlich durch das Kapital. Nämlich die Büros sind leer, kostet Miete, kostet Geld und dann müssen die Leute wieder ins Büro zurückholen, oder? Also,
es hat mit Kontrolle zu tun, in der Regel. Also, es gibt Firmen, und das erlebe ich Gott sei Dank in meiner Firma, da geht es um, wir wollen ein Umfeld schaffen, dass die Leute gerne wieder zurückkommen. Es gibt aber, ich weiß, es gibt Teams, da ist es pure Kontrolle und das Kontrolle ist immer mit Misstrauen verbunden. Mhm. Ich glaube dir nicht, dass du jetzt da sitzt und arbeitest, sondern dass du Wäsche wäschst und Brot bäckst. Und dann will ich dich lieber im Büro haben, damit ich da ein Auge auf dich haben kann. Und was noch dazu kommt, was ich noch gar nicht angesprochen habe, das veränderte Einkaufsverhalten. Raffi, ich weiß nicht, ich habe in der Bank gelernt. Ich kann dir heute nicht sagen, wann ich das letzte Mal in einer Bankfiliale war. Ich glaube, das ist gefühlte 15 Jahre her, weil ich mache alles online, ich informiere mich online, ich kaufe online. Also, glaube ich, ganz, ganz viele Branchen, dass dieses Kaufverhalten und auch der Anspruch an Servicedienstleistung ist so anders geworden. Ich schreibe gerade ein Buch, mein erstes, und jetzt ging es um die Covergestaltung. Und ich hatte keine Ahnung, wie macht man das? Und dann habe ich mit 2, 3 Leuten gesprochen, die da Erfahrung haben. Und es gibt eine ganz tolle Plattform, da habe ich einen Wettbewerb ausgeschrieben. Ich bin an eine Grafikerin gekommen. Ich glaube, die sitzt, sag jetzt was, Heidelberg, irgendwo in Deutschland. Im Leben hätte ich die nicht einfach so gefunden. Ja? Und es war ein unglaublich toller Prozess. Ich habe heute noch mal mit denen telefoniert, weil ich jetzt für das Buch Layout noch jemanden suche und Hilfe brauche und nicht so ganz verstanden habe, wie dieser Prozess läuft. Und alleine, dass die mit mir echt telefoniert haben, das war kein Bot, das war keine E-Mail-Sequenz, das war ein echter Mensch, die ich 3-mal das Gleiche gefragt habe, bis ich es kapiert hatte, die mir hinterher total nett noch ein paar Links geschickt hat. Und ich werde diese Plattform immer empfehlen, weil die mir jetzt in einer wichtigen Situation schnell sehr gut weiterhelfen. Und das ist ein komplett verändertes Nutzungsverhalten von Dienstleistungen und auch Produkten.
Genau. Wollte ich auf das eingehen, weil es spannend für mich. Kommen wir dann am Schluss nochmal zurück zu dem System, weil von dort sind wir gestartet. Aber gleich jetzt noch schnell, um den Kulturwandel zu beleuchten, oder? Also erstmal ist natürlich deine erste Aussage sehr schwer für mich, weil ich arbeite in einer Finanzbranche, die davon lebt, dass es da Geschäfte gibt, oder? Da gibt's Retailbanks, wo man reingehen sollte auf dem Land, oder? Wichtig. Und die Zielgruppe ist nicht zu unterschätzen. Also weißt, bei 9 Millionen Schweizer, auch wenn wir ganz ein kleines Land sind, international, gibt es durchaus die immer noch, die so den physischen Kontakt wollen. Und erstaunlicherweise auch gibt es bei den Jungen durchaus auch Gegentendenzen. Also, du hast vorher angesprochen, Online-Shopping, oder? Ich bin ja totaler Fan. Meine ganzen Tätigkeiten oder viele davon sind digital gewesen, immer schon. Die Quellen, die ich benutze, für verschiedene Arten zu arbeiten, sind in der Regel digital. Das ist so. Und gleich ist nicht alles digital möglich und gleich stellt man fest, dass es so einen Wandel auch gibt gegen das wieder, oder? Wobei kann man auch sagen, jeder Change hat da wieder einen Gegenchange, oder? Und es ist ja schon nicht so, dass jetzt alles nur noch digital stattfinden soll. Und weißt du, was gerade zum Thema Arbeitsplatz so ein bisschen meine Reflexion ist so, ich habe wirklich das Gefühl, dass man in gewissen Branchen, und da gehört die Finanzbranche dazu, tendenziell verwöhnt ist, aufgrund von Arbeitsstrukturen, aufgrund von Gehaltssituationen, aufgrund von auch, sag mal, die ganz banale Wahrnehmung von, es sind genug Menschen da, die arbeiten, sozusagen. Das ist natürlich jetzt in einem KMU oder auch an Orten, wo die Ressourcen beschränkt sind. Und dann Tendenz dazu bestehen, dass das zu selbstverantwortende System natürlich durchaus schwierig sind. Mhm. Weil dort einfach nicht noch Reserve von der Reserve hast. Oder? Mhm. Bei uns in der Finanzbranche, aber auch in anderen Branchen, wo es relativ gut geht, dort hast du das streckenweise. Oder du hast noch eine geregelte Stellvertretung, da gibt es gewisse regulatorische Pflichten dazu etc. Also das ist dann nicht so, die Ressourcen versucht man auch zu optimieren. Also auch da, es ist kein Schocke-Kuchen-Land mehr in der Finanzbranche. Aber trotzdem, hast du dort noch einigermaßen genug Ressourcen oder organisierte Ressourcen? Oder?
Also ich liebe mein Volk hier gegenüber. Ich würde da immer hingehen, weil das ist für mich wie ein verlängertes Wohnzimmer. Wenn es hier zu stressig wurde, als mein Sohn noch viel, viel kleiner war, dann war der kurze Wellness-Faktor, wir gehen mal kurz in Volk. Und jede Packung Oliven und Gürkchen, die wir hätten auch morgen in der Mikro holen können, nee, die musste jetzt sein im Volk. Und ich liebe diesen Zuspruch dort, dass umeinander sich kümmern, dass man fragt, wie es einem geht. Und auch hier bei uns im Ort, die Drogerie, der Bäcker, ich liebe es, da extra hinzu. Und ich gehe da auch bewusst hin, damit das bleibt. Und trotzdem gibt es Dienstleistungen und Sachen, keine Ahnung, natürlich hätte ich 10 Freunde fragen können, kennst du zufällig jemanden, der Buchcover macht? Ob dann die Person drunter gewesen wäre, die das umsetzt, was ich will, und zwar schnell, ich habe es schnell gebraucht. Keine Ahnung, ja, also ich glaube, es gibt alles, von allem.
Ja. Genau, und ich glaube, so ein bisschen die Vernetzung im Dienstleistungssektor, ja, wichtig, und ja, die Möglichkeiten, solche Leistungen zu beziehen und eben nicht mehr so auf klassische Beschaffungswege auszuweichen, absolut ein Segen, oder? Aber ich bin wirklich 100% überzeugt, dass, und das ist ein bisschen oldschool, wenn ich das sage, aber ich fühle und stelle fest, aus meiner Optik, ist die komplette Selbstverantwortungsübergabe an die Arbeitnehmer und damit einhergehend die totale Freigestaltung von der Arbeitszeiten und des Arbeitsortes, muss ich wirklich sagen, bin ich überzeugt, ist kein flächendeckendes Modell. Funktioniert nicht, funktioniert bei reinen Brainworker, funktioniert bei extrem selbstverantwortlichen Menschen gut, oder? Bei mir kommt einmal dann, oder wenn ich so etwas sage, dann werde ich als alter weißer Mann fast schon eingeteilt und es wird gesagt, ja, weißt du, wenn du, das ist eine Frage von der Kultur, wenn die Menschen eine gute Kultur eben erleben, oder? Und so, dann werden sie ja den Arbeitgeber nicht ausnützen, sondern dann sind sie ja in einer Kultur der Wertschätzung, etc. Falsch. Weil jeder Arbeitgeber und jeder, der mal Arbeitgeber war ist oder in einer höchsten Führungsstufe ist, der weiss, ich habe Jobs zu besetzen, die nicht besonders cool sind. Wo jetzt nicht mega fancy-pancy Marketing, yeah, gestalt dein Lebensstyle ist, sondern wo ich muss den ganzen Tag verärgerte Kunden am Telefon abnehmen. Und finde ich die kritische Masse von Menschen, die in der totalen Selbstbestimmungsfreude zu Hause sich den ganzen Tag sagen lassen, wie das Produkt schlecht ist, was sie anbieten. Also weißt du, da glaube ich, so einfach ist denn die Welt nicht. Und das stört mich auch manchmal ein bisschen, oder? Jetzt von der Welt in Globo, ein Vorwurf an die Welt. Aber es stört mich manchmal, dass moderne Kultur heisst Homeoffice, heisst Selbstverantwortung, ist alles gut, ist das rosa Gumpi-Schloss und für alle okay. Und am liebsten muss jedes KMU das auch noch einführen, weil dann Generations kommen, die sagen, nein, also da gehe ich nicht arbeiten. Aber hey, es gibt da drauf in dieser Schweiz, auf dieser Welt, Jobs, die einfach nicht so sind, dass sich eignet für Homeoffice.
Das ist minimal. So. Ich bin dankbar, dass die zwei Kindergärtnerinnen, die mein Kind gerade aufs Leben mit vorbereiten, dass die nicht Homeoffice machen, sondern dass die da jeden Morgen antraben und sich Sachen ausdenken, wo er lernt basteln, wo er lernt stempeln, wo er lernt flechten. Das machen die dort vor Ort und die sind nicht zu Hause im Homeoffice, Gott sei Dank. Und ich glaube, wir brauchen auch generell in allen Kulturen, ich nehme jetzt Deutschland immer mit dazu, weil ich daher komme, da eine Wertschätzung noch viel mehr für diese Berufe. Ich habe eine Nachbarin, die ist auf der Intensivstation. Wenn die Homeoffice macht, ja, dann sind da zwei weniger morgen übrig an Patienten, weil das kann die nicht im Homeoffice betreuen, was die da vor Ort brauchen. Ja, und ja, und das sind ganz viele. Ich glaube, wenn man da in dieser Bubble ist, da sieht man immer nur, oh ja, das und das. Aber es gibt so viele Berufe, das geht nicht. Und es ging auch in Corona nicht. Die waren alle an ihren Arbeitsplätzen.
Eben, das ist das eine. Du sprichst ein schöner Effekt da, also es gibt Berufe, wo ja extrem wichtig sind, ein Feuerwehrmann, Polizist, all die, wo es schlichtweg nicht möglich ist. Und es gibt eben auch vielleicht nicht so sexy Berufe, wo halt auch jemand machen muss, wo auch zu einem Land, zu einem System gehört, wo auch nicht wo zwar vielleicht im Homeoffice möglich wäre, aber schlichtweg die Motivation von den Menschen, die den Job noch machen müssen, zu wenig genug gross ist, dass die verantwortungsbewusst leidenschaftlich von zuhause aus können durchgeführt werden. Die Jobs werden wahrscheinlich immer weniger, ja. Schöne Grüße an die KI und andere Entwicklungen. Wahrscheinlich werden da so repetitive Jobs, Einstiegsjobs, wahrscheinlich weniger tendenziell auf einer langen Zeitreise gesehen. Und trotzdem braucht es die heute noch, da habe ich das Gefühl. Aber wie du sagst, am Schluss ist der Magic oft halt, es braucht von allem alles. Das ist so. Und ich glaube auch, die Generalisierung, oder, im Sinne von Homeoffice, alle müssen ins Homeoffice, super for everybody, ist genauso falsch wie, es müssen alle zurück ins Büro, weil wir müssen die Räume füllen, oder? Also, beides sind wahrscheinlich Extremitäten, wo nicht zielführend sind, ja. Nochmal zurück zum System. Jetzt haben wir so ein bisschen geredet, dass es eigentlich, jetzt haben wir jetzt den gemeinsamen Nenner gewonnen, hast du gemerkt? Das eine ist, okay, ja, der Change, und zwar der wirkliche Change, in meiner Vorstellung oder auch so, was man in der Literatur liest, ist ja dann, nach dem Change kommt die Transformation oder das noch umfassender ist dann die Transformation. Und ja, dort braucht oder kann eine Option sein, dass es ein Top-Down-Entscheid ist. Wir wollen das, wir entscheiden das, jetzt gehen wir zusammen. Oder, und das stimmt mich jetzt ein bisschen versöhnlich, Christine, zum Anfang, durch die schiere Menge und ein zu erreichender Tipping Point, also wo denn die Menge von denen, die von unten sagen, wir wollen das, genug gross ist, um selbst die Mächte umzustoßen. Also das ist durchaus, sagst du, auch ein gangbarer Weg. Das stimmt mich jetzt ein bisschen persönlich.
Ich habe sogar noch ein Geheimnis für dich, einen Schlüssel, den ich die letzten Monate erst entdeckt habe. Wenn du möchtest, kann ich von dem gerne ein bisschen erzählen.
Gerne, ja.
Also was ich feststelle immer wieder in meiner Arbeit, sei es mit Teams oder mit Einzelpersonen, ist, dass Menschen oft Visionen fehlen. Die wünschen sich was für ihr Leben, die wünschen sich etwas anders, aber sie haben keine Bilder im Kopf, was das tatsächlich heißt. Und ich bin auf ein, ja, es ist ein Sachbuch, ist aber eigentlich für mich ist es ein Lehrbuch gestoßen über Visionsarbeit. Es gibt nämlich ganz ein konkretes Feld in der Organisationsentwicklung, das heißt Visionsarbeit. Und du kennst es ein bisschen aus dem Lego Serious Play, weil da macht man zu Teil Arbeit mal mit Visionen. Und das heißt nichts anderes als das bestmögliche positive Zukunftsbild, was du dir heute für die nächsten 3 bis maximal 5 Jahre vorstellen kannst. Und zwar für dich als Einzelperson, wenn du an deiner Vision arbeiten willst, oder für dich als Team oder als Unternehmen. Die Krux ist, dass wir uns Visionen, die 10 Jahre, 20 Jahre, also die sehr, sehr weit weg sind, die kann sich unser Gehirn nicht vorstellen. Das ist nachgewiesen wissenschaftlich, das fällt uns unendlich schwer, weil wir immer nur auf das zurückgreifen können, was wir schon wissen. So, ja? Also wenn ich dich frage, wie willst du deinen 80. Geburtstag verbringen? Dann geht in deinem Gehirn, dass deine Gedanken gehen an die Stelle, die wissen, wie habe ich meinen 40. gefeiert. So, und dann greift es auf diese Bilder zu, aber es kann kaum Bilder für diese 80 formulieren. Das Ganze ein physiologischer Zustand oder Situation. So, und jetzt kann man aber durch ganz gezielte Arbeit, kann man Menschen dazu und vor allem Teams und Organisationen dazu befähigen, sich diese Bilder gemeinsam zu entwickeln. Und das ist das Spannende, nämlich nicht, das Führungsteam zieht sich in ein schönes Hotel zurück und macht ein, wie heißt das, Retreat? Nee, die nennen das anders, Klausur heißt das immer. Die machen eine Klausur und dann bestimmen sie das und dann rollen sie das aus und dann malen sie Leitbilder. Nix da. Weil das Problem ist, wenn du da als Führungsebene 2 oder 1 oder auch nur ein normaler Mitarbeiter, wenn du nicht dabei warst, du spürst diese Emotionen nicht. Das heißt, wenn du als Firma was verändern willst, und das können kleine Dinge sein, große Dinge sein, dann tust du gut daran, die gesamte Organisation in so einen Visionsprozess zu bringen. Und das dauert keine Monate, das geht schnell. Und hilfst der ganzen Organisation, dass sie diese emotionalen Zukunftsbilder einmal spüren kann. Wirklich spüren kann. Und das geht physisch. Also ein kleines Beispiel. Du sitzt in einem Raum und unterhältst dich darüber, machst eine Zeitreise und sagst, wir haben jetzt, was haben wir jetzt, 2024, wir haben jetzt 2027, den 1. Juli. Wie geht's uns heute? Was steht heute bei uns in der Zeitung? Ups. So, und da, also da sind natürlich noch ein paar mehr Prozessschritte drin. Aber wenn das gut gemacht ist, Raffi, dann kann das extremen Sog so eine Sogwirkung erzeugen, dass die Menschen Lust haben, daran dann mitzuarbeiten. Mhm. Ja. Und das habe ich so die letzten Monate, ist mir das untergekommen und ich finde es ein super schönes Puzzleteil, Menschen in Veränderungen, anders formuliert, Lust auf Veränderungen, Lust auf Wachstum zu machen.
Ja, und mit dem einhergehend, was du sagst, ist so mein grösster Learning und wahrscheinlich auch ganz eine Blick tief in die Seele. Wahrscheinlich auch einer der grössten Schmerzen der letzten 6 Monate ist schon das gewesen, oder? Dass ich den Tipping Point wieso nicht erreicht habe. Oder? Ich habe mein Leben lang Change immer dürfen spüren, indem ich passionate, ich mit Energie, mit Power und habe quasi, um dir so ein Bild zu geben, können sagen, schließ die Augen, nimm meine Hand und es wird geil. Und das hat immer funktioniert, mein Leben lang. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich so gemerkt, okay, das tut weh. Und es hat immer funktioniert. Und es ist wahrscheinlich genau auf dem Grund, wo du mit angesprochen hast vorher. Es ist so der Tipping Point, der fehlt. Also es waren dann zu wenige Menschen, oder, insgesamt, wo gesagt haben, ich mache das mit. Und es hat die anderen Realitäten oft funktioniert. So, eine Leuchtfigur lebt vor, ist die Inspiration, und die anderen sagen, yes. Und das einmal nicht zu erleben, tut weh, schmerzhaft und hat mich durchaus auch ein bisschen einteilen lassen. Darum habe ich am Anfang jetzt ein bisschen polarisierend gefragt, am Anfang von unserem heutigen Podcast, ja, System kann man immer verändern. Ja, ich glaube, man kann sie, aber ja, man braucht Menschen, mehrere Menschen, eine kritische Menge, zum eben auch ganz, ganz fest eingedrehte und verrostete System können zu bewegen, ja.
Und je mehr größer das System ist, es ist ja eine Prozentzahl. Ich kann, wie gesagt, ich kann gerne nochmal gleich nachschauen. Ich weiß genau, wo das Buch steht. Je größer das System, umso mehr brauchst du ja davon.
Genau.
Und wenn du in kleineren Organisationen, in kleineren Systemen, jetzt wie unsere Lego-Community, wenn wir da was verändern wollen würden, dann sind 20%, die 5-6 Leute haben wir eh schnell zusammen, weil es eh mega transformative Leute sind und die Bock auf Veränderungen haben. Ja? Genau. Also da ist ja die Grundhaltung ist ja da schon mal eine andere als in den Organisationen, wo wir vielleicht tätig sind, da wo ich im Moment arbeite. Da gab es eine Umfrage, Büroräume umgestalten. Also schicker machen, geiler machen, toller machen. Da haben sich 40%, Raffi, dagegen ausgesprochen. Okay. 40% haben gesagt, wir wollen das alles so behalten. Ich möchte einfach bitte an dem Tisch da sitzen bleiben, wo ich saß, die letzten 10 Jahre. Und da will ich auch die nächsten 10 Jahre sitzen. Und dann hat die Geschäftsleitung was Richtiges gemacht. Sie haben die Übung erstmal abgebrochen. Das war natürlich für die anderen. Also ich habe dann immer gesagt, ja, aber sorry, es haben ja auch 60% gesagt, sie wollen gerne.
Ja, ja eben.
Und das haben sie, aber dem haben sie Rechnung getragen, indem, das durfte ich nämlich gestalten, eine Lego Serious Play Session, eine sehr große gemacht haben, wo wir nochmal die Bedürfnisse erkundet haben, nochmal erforscht haben, was wünschen sich die Leute tatsächlich. Und da gab es zum Beispiel eine Annahme, dieses Projektteam hat gedacht, weil sie das immer wieder gehört hatten, dass eine Kinderkrippe gewünscht ist. Hat an dem Projekttag, an dem Lego-Tag, hat kein Mensch von einer Kinderkrippe gesprochen, aber ganz viele Menschen haben von ihren Haustieren gesprochen. Die wollten gerne ihre Haustiere mitbringen können. Voilà. Und, oder was eben transportabel ist. Ne? Also ich glaube, Goldfische dann nicht, aber du weißt schon. Und das war so interessant, weil eben sie das sehr ernst genommen haben. Hätten sie das durchgedrückt gegen diesen Willen, hätten sie mindestens mal die 40% und dann wahrscheinlich noch so ein paar Sympathisanten, jetzt drücken die das durch. Nein, sie haben es nicht gemacht. Und das war für die anderen blöd, weil die haben ja gedacht, oh cool, ja, wir kriegen neue Büroräumlichkeiten, super cool. Das dauert ja auch seine Zeit. Und sie haben es trotzdem, glaube ich, für die Organisation, und ich, das ist eben auch das, für die Organisation war das der richtige Weg. Das heißt aber nicht, dass für ein gleiches KMU in der gleichen Größenordnung oder sogar andere Größe, dass das auch der richtige Weg ist. Es kann ganz falsch sein. Es gibt da, glaube ich, keine Patentrezepte. Und das ist auch nochmal so was Wichtiges. Ist auch da wieder, ne? Ein Flugzeug können wir beide nachbauen. Da müssen wir viele YouTube-Videos gucken, aber dann kriegt man irgendwann so ein Ding dahin gefriemelt. So ein Teller Spaghetti, dass der morgen haargenau so aussieht wie der Teller Spaghetti gestern, dass die genau gleich liegen, das werden wir niemals hinkriegen. Mhm. Die liegen immer anders, die Viecher.
Ja, das ist ein schönes Bild und ich finde, schließt sich der Kreis ein bisschen richtig. Weißt du, also, was ich eben cool finde, ist der Mindset, komm, wir ziehen mal am Spaghetti und gucken mal, was passiert. Und ich habe dann manchmal Mühe, die Angst zu verstehen. Ich habe manchmal Mühe, die Angst nachzuvollziehen. Ja, es ist, und da bist du ja als VUCA-Expertin ja mittendrin und nicht nur dabei im Thema. Aber so die Welt ist unsicher. So what? Let's play the game. Also, dass der Mindset nicht quasi angeboren ist, um es mal provokativ zu sagen, verstehe ich nicht. Weil, ich meine, in welcher Welt können wir sagen, es ist alles sicher? Also, warum? Ich verstehe den Mindset nicht. Ich will, dass alles sicher ist.
Ja,
in welcher Welt?
Du schaust aus deiner Brille und ich möchte da gerne noch eine kurze Lanze brechen für all die, denen das nicht so leicht fällt. Du weißt nie, was hat ein Mensch schon erlebt, was hat er für in der Kindheit erlebt an Unsicherheiten. Menschen haben, es gibt ganz wenige Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Sicherheit, Orientierung, Autonomie, Dazugehörigkeit. Und jeder von uns hat ein anderes Maß davon, was er für sein Wohlbefinden braucht. Und es gibt Leute, die haben ein immens hohes Bedürfnis an Sicherheit. Ich habe das auch nicht, sonst wäre ich nicht so unterwegs. Und ich versuche ihnen eher das Gute und das Schöne zu zeigen. Ich habe ja diesen Begriff, die Vucanista, für mich gefunden. Im Sinne von, ein Barista kennt sich gut mit Kaffee aus, ich kenne mich gut aus mit Veränderungen. Und mir hilft ganz oft schon der Blickwechsel, das ist das Gute und das sind die Learnings. Aber Raffi, wenn es zum Beispiel um Sachen mit meinem Kind geht, dann schaffe ich das bei weitem nicht so leicht, wie wenn es um eine Lego-Veranstaltung geht oder was Berufliches, weil es mich da so emotional betrifft und auch wieder alte Dinge von mir triggert. Deswegen dieser Satz, jeder hat Recht in seinem Denk- und Angstsystem, der hat mir ganz, ganz viel geholfen.
Hat denn das etwas zu tun mit der Selbstliebe, mit der Erfahrung, die man gemacht hat? Also weißt, weil es gibt ja, das ist ja ein Spektrum. Heisst, Ich glaube auch nicht, dass ich zu der risikobereitesten Mensch auf der Welt zähle. Ich hätte ganz andere Entscheidungen in meinem Leben schon getroffen. Also, nein, ich habe durchaus auch, ein Sicherheitsgefühl. Aber ich sage mir, es ist ein Spektrum von, ich schmeiß alles hin und gehe auf Papua Neuguinea und probiere es mal, einfach weil es cool ist, zu ich hätte mich an jedem Zentimeter, was mir irgendwie ein minimales Gefühl von Beständigkeit geben könnte, hebe ich mich fest. Und ich frage mich halt immer, wie elastisch ist das? Also weißt, kann ein Mensch, der sagt, eigentlich brenne ich für Papua Neuguinea, ich muss dahin. Und wie viel kann der sagen, hey, vielleicht ist auch das Büro in Wetzikon okay, wie fest elastisch ist das durch? Und auf die andere Seite das gleiche Spiel, oder wenn jemand sagt, hey, ich will keine Veränderung, ich will in dem Büro im Wetzikon bleiben, und es muss, wie du es vorher ein bisschen angetönt hast, der Stuhl sein, am liebsten die Zimmerpflanze und am liebsten der Bildschirm, weil nur schon ein neuer Bildschirm will mich kolossal fordern. Ja. Wie fest gibt es dort die Elastizität, die Möglichkeit zu bewegen?
Also du weißt ja, dass ich auch sehr spirituell unterwegs bin. Ich arbeite auch als Medium und ich glaube daran, dass wir Seelen sind, die eine menschliche Erfahrung machen. Mhm. Und falls da jetzt jemand aussteigt bei deinem Podcast, dann bedauere ich das, aber ich finde, das ist eine ganz spannende
Facette,
weil die für mich ganz viel erklärt hat. Also ich glaube, dass wir uns wirklich, dass wir ein Stück weit, jede Seele anders ist, jede Aufgabe auch hier anders ist, weil so ein Mensch, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, mit Wetzikon und Zimmerpflanze, und der hat vielleicht, ich sage jetzt was, als Beispiel mathematische Fähigkeiten, von denen ich nur träumen kann, wo ich gerade weiß, da geht's lang und das war's das. Und der hat vielleicht, kann Dinge programmieren oder erfinden, die weit, weit, weit außerhalb meiner Komfortzone sind. Ja. Und ich glaube, es braucht ja aber diese Vielfalt, damit die Welt so weiter funktioniert, wie sie funktioniert und neue Entwicklungen möglich sind. Wenn wir alle gleich risikofreudig wären, dann würden wir alle morgen nach Neuguinea fliegen. Da wäre es erstens mal ziemlich voll da und hier ziemlich leer. Also es braucht, finde ich, wie in so einem Mobile, es braucht wie alle Spielarten und genau, alle Möglichkeiten.
Aber Mobile ist ein schönes Bild, weil dort tun sich auch die Komponenten aufeinander zubewegen.
Ja.
Und ich finde das gerade das Spannende, und da rege ich mich manchmal auf über diese Freezing, Nichtbeweglichkeit. Weil ich versuche es ja, und ich bin jetzt eher wahrscheinlich mehr so Team Papua Neuguinea, oder vielleicht dann ein bisschen vorher, vielleicht dann eher halt Südafrika in schön, aber einfach nicht voll Risiko, aber ein bisschen. Und gleich versuche ich mich jetzt ja auf den Typ Zimmerpflanze zuzubewegen, oder? Ich lerne jetzt, versuche ein bisschen gemäßigter in der Sprache zu sein, versuche mich ein bisschen anzunähern und schaue. Für mich ist es wie so ein Discovering, gibt es in dieser Welt vielleicht auch etwas Cooles, das ich mitnehmen kann. Obwohl sie mir mega fern ist. Und das ist das Plädoyer, das ich mir wünsche von beiden Typen. Von den extremen Risikoaffinen, wo ich wirklich auch nicht bin. Also sonst, wie gesagt, wäre ich auch noch ein anderer Punkt im Leben. Aber auch vom Typ Zimmerpflanze oder einfach vom Typ ein bisschen bestätiger oder beständiger. Auch, dass man dort einfach mal hinter dem Vorhang führen schaut. Und das merke ich, und ich weiss noch nicht warum, löst in mir so einen Frust aus, wenn das Menschen hüben wie drüben nicht machen.
Also du kannst es, also letztendlich kannst du Menschen immer nur einladen und kannst sie ein Stück weit verführen, hinter dem Vorhang vorzugucken. Ich mache dir ein Beispiel mit, ich ernähre mich seit einigen Jahren hauptsächlich vegan aus gesundheitlichen Gründen. Und ich habe aber niemals den Anspruch, sowohl hier in meiner Familie als auch wenn ich irgendwo zu Gast bin, dass das alle anderen auch machen müssen. Da gibt es auch ganz andere Leute, die so unterwegs sind. Und ich versuche aber über die Verführung im Sinne von, wenn jemand bei mir zu Gast ist, dann koche ich so geil, dass er denkt, oh, ich vermisse ja gar nichts. Boah, das klingt ja, also schmeckt ja lecker, darf ich das Rezept haben? So, ja, und da geht auch mal was schief und es schmeckt mal nicht und überhaupt. Aber ich versuche nur über diese Einladung und über dieses Wünschen in der Hoffnung, dass das mehr Menschen machen, aus gesundheitlichen, aus ökologischen, was auch immer für Gründen. Aber ich maße es mir nicht mehr an, und ich erkläre dir auch gleich warum, dass das alle machen müssen, weil ich das so will, weil ich möchte das auch in Ruhe machen können. Es könnte ja auch so ein Fleischtiger sagen, ja, jetzt musst du aber Fleisch essen.
Hier, genau, nimm ein Schnitzel mal.
So, und da habe ich auch keinen Bock drauf. Das heißt, ich kann ja nur das von anderen, ja, mir wünschen, erwarten, was ich auch bereit bin zu geben. Mhm. Und das hat, glaube ich, viel mit wirklich wieder, das ist wieder mein, also diese innere Haltung, du bist okay und ich bin okay. Also genauso wie du bist, die Natur hat dich da so hingestellt, hier wo du bist, und mich genauso und hier wo ich bin.
Mhm. Ich glaube schon, das ist ein schöner Hook, oder? Das es einladen vielleicht, das mal zu tun. Und auch wenn es jemand nicht macht, ja auch zeigen, wie du richtig sagst, aus der guten alten Transaktionsanalyse, du bist okay, ich bin okay, bedeutet, es ist okay, wie es ist und jeder geht seinen Weg. Und ich finde ja, der nicht zu werten oder manchmal sich nicht, wenn es einem selber betrifft, oder finde ich das immer schwierig, dann dort nicht das Urteil zu fällen. Weil das ist, ja,
bewerten. Ja? Bewerten ist einer der größten Stressfaktoren.
Absolut.
Und auch vergleichen. Vergleichen kannst du dich eigentlich nur noch, und das gelingt mir auch mal mehr, mal weniger gut, mit dir vor x Monaten, mit dir vor x Jahren. Das ist in Ordnung, finde ich. Mhm. Wenn ich aber anfange, mich mit dir zu vergleichen, ich sage jetzt immer dein fancy Podcast-Studio, mhm. Gott, sieht das cool aus. Mhm. Ja, da könnte ich in einen riesen Stress geraten, weil ich das jetzt nicht habe. Mhm. Ne? Und wenn ich das aber sein lasse und sage, oh cool, wenn ich mal so ein fancy Studio brauche, dann weiß ich, wen ich fragen kann, schreibe ich mir auf, frage ich ihn Raffi dann, mhm. und dann ist es gut. Aber dieses Bewerten und Vergleichen, das ist ein unendlicher Stressfaktor bei ganz, ganz vielen Menschen. Und das ist so ein Punkt, wo man mal sagen kann, da experimentiere ich mal. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei mir im Mentoring wärst, würde ich sagen, hey, lass doch mal eine Woche experimentieren, wie es dir geht, diese Zimmerpflanzenmenschen nicht zu bewerten. Und das ist schon eine Riesenleistung, wenn man das bis jetzt immer gemacht hat.
An dieser Stelle ein Disclaimer, ich liebe Zimmerpflanzen und auch Menschen, die Zimmerpflanzen mögen, also no offense, no Disclaimer. Wirklich, das ist, ich glaube, ich bin ein Mensch, wo sie wirklich versucht, alle gern zu haben und das auch relativ gut kann. Ich finde es dann einfach wie, und aber das hat auch mit dem, so, was du sagst, das ist wie so die Einladung, es ist dann so, ich möchte dir etwas schenken. Also weißt, ich möchte dir mit dem Change etwas schenken, ich möchte dir eine Chance schenken und, ja. Und dass du denn das nicht willst reinsehen, du Zimmerpflanze, das ist dann für mich relativ schwierig zum nachvollziehen. Und ich habe jetzt noch einen anderen Approach ausprobiert, muss ich sagen, da habe ich eine gute Lehrmeisterin, Frau gehabt, wo mir den Input gegeben hat, um zu sagen, okay, eine andere Variante ist ja, wenn es nicht mit dem Feuerwerk der Begeisterung geht, oder wo ich glaube, etwas ist, was ich gerne kann und auch mache, kann es ja ein schrittweiser Weg dorthin sein. Also weißt, ich bin dann schon eher der Typ, und das ist auch Self-Learning oder Selbstoffenbarung da in diesem wundervollen Podcast, ich bin schon eher der Mensch, der sagt, reiß den Vorhang auf, schmeiß die Scheinwerfer an, mach die Musik laut und wir haben jetzt alle Spaß und entdecken die neue Welt. Und vielleicht einfach den Zimmerpflanzen sagen, guck mal hinten vor, nimm so viel, wie du magst von dem, schau mal einfach rein, ist vielleicht ein wahrscheinlich zielführenderer Weg. Ja. Und ja, das ist, ich weiß nicht, eben Selbstreflexion, das ist dann schon, weil ich das Gefühl habe, mehr hilft mehr, im Sinne von, ja, ich mache jetzt, das ist ein schönes Bild, was du vorher gesehen hast mit dem Vorhang, oder? Ich sehe mir jetzt ja schon so wieder Bühne vor, also das ist lustig, oder? Du hast nichts gesagt von einer Bühne. Aber wenn du vom Vorhang redest, dann sehe ich die grosse Bühne mit Skiwerfer und Musik und Feuerwerk am liebsten und so. Obwohl du nicht von dem geredet hast, oder? Also vielleicht auch so ein bisschen die Selbst, wie soll ich sagen, Selbsterwartung oder das Selbstbild einmal kritisch zu hinterfragen und zu sagen, hey, es gibt ja auch da ein Spektrum.
Ich glaube, du musst es gar nicht kritisch hinterfragen. Du darfst vielleicht einfach den anderen ihre Bilder lassen.
Genau.
Du hast den Vorhang und stell dir, nur mal als Bild vor, stell dir mal vor, die 20 Leute, an die du gerade denkst, die würden auch alle auf die Bühne wollen. Das ist für dich aber weniger Platz.
Absolut, ja. Absolut.
Ja, und das, was mir noch in den Sinn kommt, in dem ersten Podcast haben wir darüber gesprochen, dieser Selbstentwickler von Jens Korsen, diese Trainingseinheit, nimm das, diese ganze Situation, die du beschreibst, mit Menschen, die jetzt nicht so wirklich begeistert sind von Change, versuch sie als Trainingslager zu sehen und als, oh, das Leben schenkt dir eine Situation, wo du was lernen darfst. Ich habe das Ende letzten Jahres, habe ich das massiv erlebt, und habe dann verstanden, okay, es ist jetzt mein Trainingslager, für gelassen zu bleiben, ein Stück auch distanziert zu bleiben, in einem wirklich schwierigen Corporate-Umfeld, wo ich unendlich viel gelernt habe. Und da Jens Korsen persönlich, ich bin in der Ausbildung von ihm gewesen, der hat zu mir gesagt, du kannst jetzt gehen, du kannst kündigen, du lernst es aber dann nicht, sondern du hast dir diese Chance vergeben, quasi diese Sportart zu lernen. Und ich bin da durchgegangen. Ich habe das durchgehalten und ich habe extrem viel gelernt, was mir keiner mehr wegnimmt. Das habe ich immer dabei jetzt.
Genau. Das finde ich ist ein schöner Gedanke. Egal, ob du ein Mensch bist, der offensiv mit Change umgeht oder und einfach gerne reinspringt oder ein Mensch, der eher einen Schritt hinter dem Vorhang bleibt, ist das Ausprobieren in beiden Welten, das einfach mal auch als Übungsfeld zu sehen, eigentlich mega spannend, oder? Und solange du ja die maslowische Basisbedürfnisse dort gedeckt hast, oder? und wir nicht müssen ums Überleben kämpfen in der Schweiz und ums pure nackte Überleben. Wenn du zu dieser Zielgruppe gehörst, ist es vielleicht schon wieder ein bisschen anders, oder? Mit dem, ja, lass mal ausprobieren, lass mal üben. Aber wenn die Basisbedürfnisse, die sind gedeckt, oder? Ich glaube, dann ist es schon eine Chance. Eine Chance für, egal was für ein Typ Mensch man ist, oder? Das ist schon so. Genau. Und dann ist es wahrscheinlich, gibt's auch so eine Kurve, wo wir vorhin, du hast vorhin gesagt, top-down, oder? Wenn der Change von oben kommt, dann ist es, kann es funktionieren. Dort würde mich noch schnell wundern, so mit dir auf das eingehen, wenn wir uns jetzt so, und da ein Second Disclaimer, denken wir nicht an unsere Arbeitgeber, falls das jetzt jemand los von unseren Arbeitgebern. Aber falls es da irgendwo Führungskräfte auf oberster Stufe gibt, möglicherweise gibt es die irgendwo bei irgendeiner Firma, wo resistent sind, oder? Gegenüber Veränderung. Und wir davon ausgehen, das Modell ist, es kommt von oben, was braucht es von oben. Ich meine, was muss denn mit diesen Menschen passieren? Also, wie schafft man es denn, diese Menschen, egal ob Frau oder Mann, egal wie alt, was muss passieren? Und jetzt mal, vielleicht nicht einmal nur den Gedanken, weißt, mir als Menschen, die so Menschen inspirieren und begeistern, mal weg von dem, vielleicht einfach, was muss im Universum passieren? Schon gross. Jetzt werden wir gross gegen den Schluss, Christine. Aber was muss im Universum passieren, dass auch der Resistenteste, die Resistenteste von den Resistenten an ein Umdenken denken mag?
Ich habe eine Theorie dazu, die ich vor einigen Jahren selber erlebt habe. Und zwar war ich in einer Firma, wo eine Tochtergesellschaft gegründet werden sollte und es gab die Möglichkeit, damit hinzuwechseln. Mhm. Und dann habe ich mal gefragt in diesen ganzen Gesprächen, die da liefen, wie sieht es denn aus mit eurer Vision? Wie sieht's aus mit eurer Mission? Und dann hat mir ein Mitglied der Geschäftsleitung original gesagt, ach weißt, das lassen wir dann von so einem Berater, der schreibt dann so 3-4 PowerPoints. Und dann schreibt er das und dann hammert das hängen wir dann an die Wand. Und ich habe gedacht, ich habe nicht richtig gehört, Fremdsprache und so weiter. Ganz ehrlich, Raffi, ich glaube, es wird einen grandiosen Misserfolg geben irgendwann. Und ja. Diese Menschen werden erst, also ganz oft im beruflichen Sinne wird es Misserfolge sein, im Sinne von, die Zahlen werden nicht erreicht, die Ziele werden nicht erreicht. Dann sagt halt auch mal der oben drüber sitzt, du, so geht's nicht mehr. Das ist das eine. Und was ich im privaten Umfeld oft erlebe, ist, dass Krankheiten kommen. Dass Menschen, dass der Körper dann irgendwann sagt, hey, bis hierhin nicht mehr weiter, weil du hast bestimmt auch schon erlebt, Menschen, die sehr krank waren, das heißt jetzt, was auch immer für jemanden sehr krank ist, Krebs, Herzinfarkte, Schlaganfälle, also wirklich schwierige Situationen, die lange gehen, da haben doch ganz viele, und das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt, das sind wie neue Leute, die sind wie andere Menschen, die haben auf einmal andere Werte und die sind nicht anders, sondern die erlauben sich endlich, diese Werte zu leben. Und diese zwei Krass, Situationen, glaube ich, führen solche Leute oft, also ist aber auch kein Muss, sondern es kann passieren im besten Fall, die führen sie dazu, dass sie Dinge anders anpacken, anders sich mit sich selber auseinandersetzen und dann entsteht auch was anderes.
Es ist dann schon ein bisschen Lernen durch Schmerz.
Also wir lernen ja generell, Menschen lernen nur durch Lust, weil sie Bock auf, ich sage ja, wenn ich so ein geiles Podcast-Studio hätte wie du, dann ist es eine Freude. Ne? Das ist eine Motivation, wo ich sage, oh cool, das ist so schön, das will ich auch haben. So, das ist die eine Form zu lernen. Die zweite Form, und eine andere gibt es nicht, ist, es nervt mich, es tut mir weh, ich will das jetzt anders haben, dass ich eine Fremdsprache nicht spreche. Ich gehe vielleicht ein paar Monate auf Japan, verstehe kein Wort, kann das nicht lesen, also setze ich mich hin und lerne irgendwie Japanisch. Mhm. So, genau. Und es gibt nur diese beiden Formen, weshalb Menschen Veränderungen in Kauf nehmen.
Und es müssen nicht alle durch Lust lernen. Also es müssen nicht alle, es ist okay, es kann auch durch Schmerz gehen und es wird auch einen Prozentsatz geben von dieser Welt, die es trotz allem nicht lernt und auch das ist vielleicht okay.
Und es gibt auch Leute, und das kenne ich auch von mir aus Situationen, es gibt ganz viel, wo ich aus Lust lerne und es gibt Sachen, da hätte ich eigentlich keinen Bock drauf, also im Moment habe ich gerade so eine Situation, ich muss mich sehr stark fokussieren, sehr stark priorisieren, weil die Betreuungssituation für mein Kind nicht mehr so sehr funktioniert. Jetzt langsam fängt aber dieser Shift an. Was ist das Gute? Was ist das Learning? Ich sehe in dem, was ich mich fokussiere und priorisiere, ich sehe ein tiefes Learning, also eine Tiefe, ich sehe eine Qualität. Das habe ich vor 4 Wochen aber noch nicht gesehen. Und ich glaube mir, ich hatte keinen Bock auf diese Änderungen. Da war ich sowas von, und das ist so schmerzgetrieben, dass ich mich da ändern muss gerade. Und doch werden sie jetzt zu was Gutem so langsam. Obwohl ich sonst jemand bin, der ganz viel aus Freude, ganz viel aus Lernlust macht, muss ich mich da zwingen, wow, da durchzugehen, weil es gar nicht anders geht, weil das Leben das von mir erwartet.
Also, und das kann aber gleich auch ein Gewinn sein. Also das Schöne ist, das kann ja ein Gewinn sein.
Genau. Weil ich merke, ich muss ganz viel auftanken im Moment und dann habe ich gemerkt, okay, was tankt mich auf? Ich schreibe unheimlich gerne. Mhm. Dann habe ich mir also immer wieder, schaffe ich mir jetzt Inseln zum Schreiben und lasse andere Dinge weg, die mir vor 4 Wochen, 4 Monaten noch ganz viel Spaß gemacht haben. Die geben mir aber gerade nicht so viel wie dieses tägliche Schreiben ohne Ziel. Das heißt, da wird auch kein Newsletter draus, da wird kein Blogartikel. Ich schreibe das nur für mich und das tut mir unendlich gut. Mhm. Weil ich das weiß, dass das eine Ressource ist und ich sie mir jetzt quasi selber erlaube, gönne, möglich mache, damit es mir besser geht.
Mega schön. Ja, also spannendes Stichwort, das ist ja wieder eine neue Sendung, auftanken. Oder? Ich meine, also ja, das resoniert dann mega, das habe ich natürlich auch in dem Change, wo wenn du da immer suchst, und das, da bin ich ja, also ich bin ja so, ich suche immer den Change. Ich habe mir das kürzlich mal überlegt, jeder von meinen Jobs, also jeder, habe ich immer das erste Mal gemacht. Ich bin erst mal beim Telekommunikationsanbieter gewesen. Ich bin erst mal im Gesundheitswesen gewesen. Erst mal in der Geschäftsleitung. Jetzt erst mal im Finanzwesen. Es war immer das erste Mal gewesen. Das ist auch anstrengend. Und das braucht auch Energie. Und das, was für dich geschrieben ist für mich Natur und sind die Tiere. Also, das ist für mich wirklich so 2 Quellen, wo ich merke, ein bisschen an das Meer an sich, das Meer. Und aber Tier oder so eine Ressource, die ich am Alltag abrufe, wenn ich unsere beiden Hunde nein, ich bei mir habe das Feld spüren, am liebsten auf einer Decke im Wald. Wow, crazy. Das ist Energy-Tankstelle, mega, ja. Und ich glaube, das braucht es wahrscheinlich, wenn man, egal ob man den Tipping Point erreichen will, oder auch vielleicht sogar auf höchster Ebene Veränderung begleiten, moderieren, braucht jeder die Tankstelle. So.
Ja, unbedingt. Das ist so. Ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und zwar sind auch da wieder jedem, also es gibt ja ganz viele Leute, die beim Sport auftanken. Das wäre für mich die Strafe hoch 10. Wenn du sagen würdest dir, du musst jetzt jeden Tag so viel wie ich schreiben, musst du Sport machen. Um Gottes Willen, das wäre für mich so ein Stressfaktor, weil ich das nicht gerne mache. Und deswegen ist das so wichtig, dass jeder seine eigenen Auftankstellen hat und im besten Fall noch mehrere gekoppelt, so wie du es jetzt beschrieben hast, weil dann potenziert sich ja das Auftanken auch nochmal.
Das ist etwas, was ich jetzt in dem Change Learning in den letzten Monaten gelernt habe. Das Zweite ist durchaus auch, und das ist immer schwierig, wenn das Leute sagen, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, aber weißt du, dass die Situation und sich selber nicht immer so unfassbar ernst nehmen. Also wenn du ein passionate Mensch bist, oder das bin ich, dann ziehst du das schon immer sehr nah zu dir an, oder? Also ich bin die Veränderung, oder? Und das, ich kann mich erinnern an eine wunderschöne Session, wo du und ich erlebt haben in den Bündner Bergen, so mit dem ich bin oder ich fühle und das ein bisschen versuche zu trennen, ist für mich one of the magic points gewesen, nebst dem Auftanken in dieser mega Veränderung, die bei mir noch nicht vorbei ist. Wir sind auch mitten drin in dem Bereich von der Veränderung. Und trotzdem ist das manchmal zu sagen, hey, nicht ich bin es jetzt, ich fühle das jetzt und nicht ich muss die Veränderung sein, sondern es ist die Veränderung und ich kann dort einmal den Perspektivenwechsel machen. Das hat mir mega gut getan, weil ich das Gefühl, und vielleicht, wenn du draussen jemand zuhörst, du auch so passionate bist, was ich mir gut vorstellen kann, dann kann das vielleicht helfen, mal wirklich die Perspektive zu wechseln und nicht immer alles so jeden Tag 7/24 passionate auf sich zu beziehen. Ich habe das gespürt. Ich habe das in der Schlafqualität gespürt, ich habe das am Körper gespürt, wie schon letztes Jahr, also wieder so ein Gefühl von dann, oh, jetzt stopp, wieso kommt es nicht gut?
Also ja. Ich habe dort erst, also auf diesem benannten Seminar, habe ich wirklich erstmal kapiert, was heißt für mich Achtsamkeit. Mhm. Und dieses, was es hat, aber auch für eine Qualität. Und das ist das, was jetzt gerade so ein bisschen wieder massiv in mein Leben zieht. Ein bisschen massiv ist auch eine geile Formulierung. Aber okay, dass ich vor dem Essen innehalte und das nicht einfach runterschlinge, sondern einfach mal 3-mal tief durchatme. Das macht was mit mir, wenn ich das konsequent mache. Und wenn ich es mal vergesse, mich aber auch nicht zu verurteilen, dass ich es jetzt vergessen habe, weil was anderes gerade wichtiger noch war. Und ich habe jetzt angefangen, immer morgens nach der warmen Dusche mich kurz kalt zu duschen. Da gibt es einen Atemzug, der ist so tief, wo ich denke so, wow, krass, wie tief kann man eigentlich atmen? Und ich mache das gar nicht wegen dieser kalten Dusche, sondern weil ich Bock auf diesen Atemzug habe. Und ich erlaube mir aber auch, und das ist auch Achtsamkeit, wenn ich merke, nee, und heute brauche ich einfach warmes Wasser, dann mache ich es nicht. Dann mache ich es morgen wieder oder übermorgen. Also auch dieses Sanftsein mit sich selbst. Und das ist so richtig, wie es jetzt gerade ist. Wir haben unsere Kompetenzen alle in uns. Wir brauchen nichts von außen. Und trotzdem ist es manchmal sehr hilfreich, wie bei dem Seminar oder tolle Podcasts oder tolle Bücher, einfach mal einen Impuls zu haben oder eine neue Idee und das einfach mal auszuprobieren. Und dann aber zu seinem eigenen zu machen.
Mega schön. Zu seinem eigenen machen. Mega schön. Und eben nicht einfach blind kopieren, oder? Das ist ja das, wo wir einen Davos angeschaut haben miteinander, wo wir, ja, das ist so spannend. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo einfach so eine, für mich sind all die Sachen, die wir jetzt gegen den Schluss besprochen haben, Werkzeuge aus einer Werkzeugkiste, die dann auch jeder für sich muss bestücken. Aber, und das ist, glaube ich, schön, auch da wieder gemeinsam in einer, wir haben alle die Werkzeugkiste. Du hast sie, also jeder da draussen, der zulässt, hat die Werkzeugkiste. Jeder befüllt sie anders, jeder hat vielleicht mehr oder weniger Werkzeug drin und kann sie auch und kann neue Werkzeuge hinzusetzen oder ein Werkzeug wegnehmen. Aber mit dem achtsamen Umgang mit den eigenen Werkzeugen, aka Ressourcen, das ist schon key für jede Art von Veränderung. Ah, Christine, mega schön. Danke vielmals. Das ist, ich habe mir nebenbei mir aufgeschrieben, was alles für Folgen wir noch machen müssen, die wir noch machen sollten. Weil da so viel noch irgendwie rumwabert, was wir könnten vertiefen. Ich sage danke vielmals. Wir haben irgendwie wirklich angefangen von der Systemveränderung mit einer provokativen These und sind bis in die Tiefen der Werkzeugkisten runtergestiegen. Ich danke dir mega vielmals für das, Christine Traut, für den Input. Und wer weiß, vielleicht machen wir wieder mal zusammen einen Podcast.
Ich würde mich freuen, es hat mega Spaß gemacht und ich bin froh, dass wir diese Bilder gefunden haben und dass wir da auch eine Form von Konkurrenz, weiß gar nicht, wie man es nennen soll, aber einfach, dass wir uns ein Stück angenähert haben, weil ich glaube, wir fühlen und meinen beide Ähnliches bzw. Gleiches und jeder darf sich jetzt einfach aus diesem reichhaltigen Buffet von heute das rausnehmen, was er gerade für sich möchte und braucht.
Danke vielmals. Danke vielmals, dass auch du zugelassen hast, heute wieder beim Copper Monkey Podcast. Nochmal in den Markt, dafür mit der Christine Traut. Und freue mich sehr über eine Bewertung, über ein Sharen, über ein Empfehlen bei deinen Kollegen. Und wie immer, die nächste Folge gibt es nicht einfach nächste Woche. Auch nicht morgen, sondern einfach dann, wenn es etwas zum Erzählen gibt. Danke vielmals fürs Dabeisein. Bis dann. Ciao, ciao. Dein Copper Monkey, der Raffi.